Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Aufgeblättert zugeschlagen. Ich freue mich auf drei Sachbücher. Das erste von Melanie Möller mit dem Titel Der entmündigte Leser. Dann kommen wir zu dem Buch von Klaus Rüdiger May, Die Kommunistin, Sarah Wagenknecht, eine Frau zwischen Interessen und Mythen. Und der dritte Band ist Gelöste Stimmen, ein Band herausgegeben von Stefan Kraftschick, Berichte vom Widerstehen in der DDR. Wie immer an meiner Seite natürlich Ellen Kosica.
Und in unserer Mitte heute als Hahnenkorb der Dr. Erik Lommatsch, promovierter Historiker und freischaffender Publizist. Freut uns sehr, Sie gewonnen zu haben.
Und ich freue mich über die Einladung.
Wer fängt heute an?
Ich.
Du?
Gut. Ich fange an. Ja, gerne. Ja, ich habe für Trouble gesorgt, indem ich euch vor, glaube ich, 4 Tagen gesagt habe, dass ich mich umentscheide. Ich wollte nämlich erst einen sehr guten Roman vorstellen, Die Rassistin. Und dann kam dieses Buch auf mich zu, das sehr, sehr, sehr gut ist. Der entmündigte Leser von der Altphilologin Melanie Möller. Und da hattet ihr jetzt eine schwere Aufgabe, musstet viel lesen. Erst den Roman und dann nochmal in dieses nicht ganz voraussetzungsarme Sachbuch hineintauchen. Also, ich habe jetzt in den letzten Jahren sehr viele Bücher in der Hand gehabt zum Thema Canceln, Wokeness, Political Correctness. Also es ist eine Unmenge am Markt. Und als mir dieses Buch in den Fokus geriet, dachte ich erst, ja gut, jetzt noch eins, guckst du rein. Dann war diese Melanie Möller auch noch im Staatsfunk zu hören, 2-mal. Sehr gut. Aber ich dachte mir auch, naja gut, also wenn die, anscheinend ist sie Mainstream genug, um in diese Programme eingeladen zu werden. Naja, also ich bin eher so fast gelangweilt rangegangen und war eigentlich von der allerersten Seite, also von diesem grandiosen Vorwort, das nennt sie von der schwer erträglichen Leichtigkeit des Cancelns, war ich sofort gefangen, weil diese Frau mit so einer Werf und mit einer Power, mit einem Mut schreibt, also auch sprachlich finde ich es ganz großartig, dass ich sofort ins Schwärmen geriet. Also, worum geht's? Sie beklagt eben die allumgreifende Cancel Culture und eben die Entmündigung des Lesers, in dem Werke beschnitten werden, in dem Triggerwarnungen Werken vorangestellt werden und dass da damit halt eben die Freiheit der Kunst beschnitten wird. Eben. Nach einem grandiosen, glaube ich, 22-seitigen Vorwort stellt sie dann in 10 Kapiteln immer 2 Paare auf. Das erste ist zum Beispiel Homer und die Bibel. Das letzte Kapitel heißt Astrid Lindgren und Sappho. Zwischendurch ist Euripides und Annie Ernaux. Also auch Paare, die nicht unbedingt zusammenpassen. Ja, sie selbst kennt diese ganze Woke- und Cancel-Culture-Literatur sehr gut und das hat mich auch speziell für sie eingenommen. Sie sagt so, ja, da ist ja viel im Gange. Zum Beispiel Adrian Daub, Cancel Culture, der halt sagt, das gibt's gar nicht. Das bildet ihr euch nur ein, Leute. Mhm. Weil es 1-2 Fälle von krassen Fällen gab, wo man sagte, stopp, bildet ihr euch eine Cancel Culture ein. Dann noch wieder ein anderer Band, der, glaube ich, bei Hanse erschienen ist, der auch irgendwie Canceln, eine notwendige Debatte heißt, wo sie sagt, da versucht man dann so zu tun, als ob es Stimmen von allen Seiten sind. Aber das Fazit ist immer, Leute, macht euch keine Sorgen, ihr dürft immer noch sagen, was ihr wollt. Und wenn dann einer darauf besteht, es gibt diese Cancel Culture, dann wird ihm entgegengehalten von diesen Diskursleitern, ihr, die ihr ans Canceln glaubt, dass es sowas gibt, ihr seid dem hexerischen rechten Diskurs auf den Leim gegangen. Ja, das pulvert sich einfach so raus, also mit einer Wucht, die wirklich mich sehr für sie eingenommen hat. Das sind nur 2 Sätze, die ich gern vortragen würde. Zum Thema Trigger Warning, Safe Spaces und abgefedertes Lesen. Wir müssen die Furchtsamen gelegentlich daran erinnern, dass die thematischen, ästhetischen, sprachlichen Herausforderungen, vor die uns die Literatur stellt, auch zur Schärfung unserer eigenen intellektuellen Instrumentarien beitragen. Wie arm wäre doch ein Lesen und Hören, ein Leben sogar, ohne solche Reibungen, wie verstörend oder verletzend sie individuell auch aufgenommen werden mögen. So, und ich habe schon gesagt, dass es auch an voraussetzungsreiches Buch ist. Das kommt daher, dass die Frau Müller Altphilologin ist und wirklich ihre Antike in- und auswendig kennt. Ich weiß nicht, ob das jemand von uns von sich sagen könnte. Ich jedenfalls nicht. Man lernt sehr, sehr viel. Was es an anstößiger Literatur in der Antike gab und die auch in Verruf steht oder stand. Von der Bibel kennen wir es ja so, glaube ich, dass es da die Bibel in gerechter Sprache geben soll, von dieser Initiative in Utah, dass man gewisse Stellen aus der Bibel auf keinen Fall im Unterricht präsentieren darf, weil sie pornografisch oder anders Anstöße sind. Davon haben wir vielleicht schon gehört. Aber was wissen wir von Catull? Sie schreibt da so schön, sie schreibt viel über Catull, aber dieses eine Zitat von ihm ist so, ich werde es euch anal und oral besorgen. Furius, du Schwuchtel, und Aurelius, du Päderast. Wie wurde diese Stelle übersetzt? Ich werde euch die Bürzel polieren, ihr Wichtel. So geht sie eben Schritt für Schritt vor durch die ganze Zeit. Also eine ganz großräumige Betrachtung, die sie macht. Und also ich bin einfach völlig begeistert und würde erst mal gerne hören, was ihr von dem Buch mitgenommen habt oder wie ihr es beurteilt, wie es euch gefallen hat.
Also mir hat es auch sehr gut gefallen. Natürlich, du hast ja schon gesagt, das Vorwort ist furios, aber auch bei diesen unterschiedlichen Kapiteln, die wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind, und du sagtest es ja schon, es werden immer zwei Künstler oder Autoren gegeneinander gestellt, von denen man erstmal nicht den Eindruck hat, dass sie in irgendeiner Art und Weise was zu tun haben, miteinander zu tun haben. Was mir besonders gefallen hat, ist, dass sie eben nicht nur, auch das hast du schon gesagt, nicht nur die heutigen Verhaltensweisen negativ betrachtet, sondern dass sie zeigt, augenscheinlich gab es immer die Empfindsamen, die so laut gerufen haben, das kann man aber nicht schreiben und das kann man nicht lesen. Also es geht immer darum, dass man den anderen nicht verletzen möchte. Und ich glaube, dass wir dazu neigen, logischerweise, weil wir ja Kinder unserer Zeit sind, dass wir glauben, dass es jetzt ganz besonders schlimm ist. Wahrscheinlich ist es gar nicht ganz besonders schlimm, sondern Kunst und Literatur, die sich als frei empfunden hat, ist natürlich immer eine Gefahr für die Spießer, für die Unfreien, für diejenigen, die irgendwas zu verbergen oder irgendwas zu verstecken haben. Und sie greift, oder was heißt sie greift? Sie spricht eben nicht nur diejenigen an, die das in irgendeiner Art und Weise provokativ empfinden, sondern sie meint eben auch diejenigen, die hier korrigierend eingreifen. Und sie sagt ganz klar, warum greift ihr denn korrigierend ein? Weil ihr es auch in eurer politischen Sanktion eingreifend betrachtet. Also ihr möchtet letzten Endes nicht nur den anderen in irgendeiner Art und Weise nicht angreifen, sondern ihr möchtet damit auch eine politische Message rüberbringen. Und das ist das eigentliche Problem. Und sie sagt, ich möchte hier, dass hier keine Kompromisse gemacht werden. Also es gab ja mal diesen Fußballtrainer, der gesagt hat, Kompromisse sind immer Fehler. Ja, also es ist eine sehr, sehr erfrischende Lektüre. Ich bin natürlich erst ein bisschen gestolpert über diese typografische Gestaltung.
Alles
das drin. Das ist so ein bisschen sehr lustig, ne? Also wir haben das Sternchen und wir haben den Unterstrich und wir haben den Doppelpunkt. Aber ganz genau, das ist natürlich der Punkt. Man möchte logischerweise damit auch schon ein bisschen provozieren. Aber man provoziert nicht nur, sondern man hat hier wirklich von Seiten des Galliani Verlages und natürlich von Seiten der Autorin ein richtig starkes Stück abgeliefert. Absolute Empfehlung von meiner Seite.
Ich möchte den Herrn Lommatzsch jetzt nicht mundtot machen, wie es die antike Literatur angeblich mit ihren Heldinnen getan hat. Aber eins muss ich noch ergänzen, weil es mir vorhin weggerutscht ist. Sie kritisiert ja auch diejenigen, die die Cancel Culture auf eine liberale Art kritisieren. Zum Beispiel Julian Niederrimelin und die Susan Neiman, die im Jahr 2023 kritische Bücher gegen diese Wokeness geschrieben haben. Aber die sagt, die tun das immer vom aufgeklärten Ross aus. Ja. Aus heutiger Sicht sehen wir das natürlich anders.
Weil
aufgeklärt ist schon wieder ein Wort, was hier nicht in die Tüte kommt. Weil aufgeklärt beinhaltet, wir sind schon eine Stufe besser. Wir haben das Licht, das helle Licht der Aufklärung genossen. Und das fand ich sehr schön. Also mit welcher Leidenschaft der beste Satz in dem Buch ist vielleicht sogar, ich empfehle all diesen Spießern, neben ihren Jürgen Habermas Stapel auf dem Nachttisch einmal den Nietzsche zu legen. Nein, legt ihn nicht nebendran, legt ihn drauf.
Genau, oben ja? drauf.
Furios.
Sichtbar.
Jetzt, Herr Dr. Lomatsch.
Jetzt, gut, mundtot nicht, weil ich keine griechische Heldin hatte. Oder, gut, ich würde etwas den Wind aus den
Wissen
Segeln...
Wir doch nicht.
Ich würde den Wind aus den Segeln etwas nehmen. Also, das ist sehr lesenswert, ein sehr schönes Buch. Man liest mit großem Gewinn. Man kann, mal mit dem für mich Positiven anzufangen, man hat diese beiden Paarungen immer in jedem Kapitel da immer ein antiker Autor und je nachdem dann durch die ganze Geschichte, Literaturgeschichte, Shakespeare dabei, wir haben Goethe dabei, wir haben Kleist dabei, also die großen Namen, stellt sie gegenüber. Die Leitlinie ist natürlich, was gecancelt, wo dran rumgekrittelt wurde, jetzt schon früher, oder Autoren, was ja auch sozusagen mitunter eine Empfehlungsliste, wo man vielleicht noch dran rumkritteln könnte, worauf man noch gar nicht gekommen ist. Das sagt sie zum Beispiel von Vergil, Aeneas, dass das bis jetzt überhaupt noch
Annie
nicht... die sind gerade dabei, über den Tellerrand dieser Aufmerksamkeit zu kriechen, obwohl sie eigentlich wunderbare Kandidaten fürs Canceln wären. Also wie gesagt, man nimmt sehr viel mit. Man kann es als Leseliste nehmen. Da würde ich mich anschließen. Wahrscheinlich haben die wenigsten diese Autoren wirklich alle gelesen. Das ist ja auch recht schwer. Also kann man als Einführung nehmen, als gute Grundlage. Mitunter leidet das bei mir, für mich ein bisschen an Belesenheitsabschweifungen. Also sie will, die Frau Möller, die das Buch verfasst hat, Professorin, will zeigen, dass sie sehr, sehr belesen ist und mitunter verweist sie darauf, da stört nach meinem Dafürhalten etwas den Fluss.
Sie schwelgt halt, sie lebt ja in dieser Welt.
Ja, aber wenn sie eben Personen nennt, die jetzt nicht allzu geläufig sind, das kommt dann ein bisschen von dem weg, was sie eigentlich ja vermitteln will. Hier geht es ja um einerseits um diese Leute zu präsentieren, würde ich sagen, und um das Canceln. Das Canceln ist natürlich die Überschrift, aber hauptsächlich oder geht auch eher auch sehr stark darum, diese Autoren, die ihr was bedeuten, zu präsentieren. Mitunter in der Tonlage, würde ich mal sagen, versucht sich ein bisschen wie, klingt ein bisschen für mich wie Fernau für Anfänger, wenn sie dann schreibt, Penthesilea und mit dem Achill, also das Penthesilea von Kleist, und dann hat sie so einen Duktus drin, ist der Achill kämpft mit ihr und er stellt sich dann eben schwach und sie versteht das nicht und tötet ihn aber, und die Frau Möller schreibt dann, die Gute hatte den Trick nicht kapiert. Das ist ein bisschen flapsig, wo ich sage, das passt nicht so gut da rein. Zustimmung, ja, ganz klar. Bin ich einmal dran, jetzt mache ich.
Ja, natürlich.
Zustimmung natürlich inhaltlich, die Einleitung, also gegen dieses Canceln, da ist wenig dran zu sagen, was man anders sehen müsste. Es ist allerdings auf der anderen Seite, als ich angefangen habe zu lesen, habe ich gedacht, das ist doch eigentlich banal, dass sowas überhaupt gesagt werden muss. Ich habe mir auch was markiert, keine Angst, das wird nicht allzu lang. Aber
wir
dass
haben
man
keine Angst, Herr Doktor.
Sätze sagt, also bitte gar keine Kompromisse, keine Änderungen an den Texten, schon gar nicht bei toten Autoren, die sich nicht wehren können. Wer etwas nicht lesen möchte, da kann es gerne lassen oder entsprechend kommentieren.
Aber jetzt nicht weiterlesen.
Nein, das ist doch eigentlich eine Banalität, also dass man das schreiben muss, dass man die Texte oder dass man das aufs Tableau bringen muss, dass man die Texte eben nicht verändert, dass man natürlich eine Meinung dazu haben kann, vielleicht das nicht so gut finden kann, aber das, was ja hier auch aufgebracht wird, dass auch Texte in sich verändert oder überschrieben werden. Ja, wie gesagt, eigentlich sind es ja Banalitäten und es ist erschreckend, dass das formuliert werden muss. Ich habe hier noch aus dem Schluss was, eine Passage oder einen Satz, wo die Frau Möller sagt, das Gute ist ja, dass auch Leser im Leben anständig menschlich bleiben können, selbst die, die Freude am Bösen, am Verletzenden in der Kunst haben. Auch das ist doch eigentlich eine bare Selbstverständlichkeit, dass man in dem Buch durchaus sich an etwas erfreuen kann, was im Leben nicht stattfindet. Und auch das ist ein ganz großes Thema. Sie bringt das mit dem Catull auch ein, wo sie da ein längeres Zitat hat, dass Autor und Werk, man kann es auch trennen oder sollte es in vielen Fällen trennen und die Dinge eben nicht, wie das öfter gemacht wird, biografisch lesen. Also sprich, in der Biografie unbedingt irgendetwas suchen, was möglicherweise doch gar nichts mit dem Text zu tun hat. Und das ist ja auch ein ganz großes Problem, dass man bei dem Autor irgendwas sucht, findet und es dann auf den Text bezieht und dann zu einer, wie sie dann sagen würde, Missinterpretation.
Aber sie ist da sehr kühn. Sie sagt zum Beispiel, Goethe, will man jetzt Antisemitismus in die Schuhe schieben? Bitte, wer zu dieser Zeit war kein Antisemit gewesen? Finde ich schon heftig. Und banal finde ich es nicht, weil sie ja die ganzen Beispiele aufzeigt. Wie wird denn rumgefummelt an Ottfried Preußler allein?
Das ist immer banal, dass man das sagen muss. Es sind ja eigentlich banal. Natürlich lässt man die Texte in Ruhe, finde ich jedenfalls. Ja. Dass das eine Selbstverständlichkeit ist. Das wird nicht, und jeder weiß, es sind Texte, die sind aus einer anderen Zeit.
Da gibt's aber andere, sie konsumieren ja auch die mittelstrahlen Medien und wissen, dass es eben Tonlage nicht banal ist. Ja?
Was ich zum Beispiel nicht wusste, in dem Kapitel über Astrid Lindgren, Ich konnte mich erinnern, dass ich eine Pippi Langstrumpf-Ausgabe hatte in der DDR. Damals in so einer ganz hässlichen, broschürten Form vom Kinderbuchverlag. Aber wir kennen die natürlich alle so ein bisschen so in der Größe. Und sie schreibt darüber, dass schon die DDR den Südseekönig, also den Negerkönig, zum Südseekönig gemacht hat oder irgendwie. Also
zum Takatukaner.
Takatukaner, wegen Takatukaland. Genau. Und das damals auch nicht ganz klar war, hat nun die Astrid Lindgren, hat ja damals noch gelebt, hat sie dem zugestimmt oder hat sie gesagt, meine Güte, ist mir doch egal, Hauptsache die Kinder in der DDR können dieses Buch auch lesen. Ne? Warum sage ich das? Durchaus anschließend an das, was ich vorhin sagte, augenscheinlich hat es diese Form von Streichungen, von Korrekturen, von Säuberungen eben nicht nur im Stalinismus, nicht nur im 20. Jahrhundert, schon viel, viel früher natürlich gegeben. Und weil ihr jetzt alle ein Zitat vorgelesen habt, ich war auch fleißig, habe mir auch welche rausgesucht, was mir sehr, sehr gut gefällt. Ich meine, das ist natürlich Eulen nach Athen zu tragen. Die eilfertigen Korrigierer legen eine herablassende Haltung gegenüber der Literatur und ihre Geschichte an den Tag und blasen alle in dasselbe Horn. Sie produzieren die eintönige Melodie des Anfangsverdachtes gegen die Sprache, die recht eigentlich auf Respektlosigkeit ihr gegenüber gründet. Und das ist der Punkt. Wir sind in einer Zeit, wo alles auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runterdefiniert wird. Keinem soll irgendwas Böses geschehen, keiner soll irgendwas Böses oder was Trauriges empfinden bei der Lektüre. Und damit haben Sie natürlich die Aufgabe der Kunst, in meinen Augen, wahrscheinlich auch in unseren Augen und auch in den Augen von Melanie Müller, vollkommen falsch verstanden.
Das letzte Beispiel, was sie bringt, das können wir hier nicht bringen.
Warum nicht?
Das
wäre mal
verknackt. Von Georg Kreisler, Schlag sie tot. Das kann ich jetzt unmöglich vorlesen.
Das müssen die Leser selber lesen.
Bitte heraus.
Gott, ja. Georg Kreisler. Ganz, ganz schlimmer Finger.
Gut, wir enden im Schnitt mit einer 1 minus, ja?
Würde trotzdem noch eine ganz kleine Endnote setzen. Ich finde es sehr schön, sie bringt das ziemlich am Ende. Als Lateinprofessorin wird sie es wissen, sie weist auf das Wort transphob hin, was jetzt in aller Munde ist. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass sie sagt, was soll das, wenn man es betrachtet. Sie sagt, sie ist Lateinprofessorin, es heißt jenseits der Angst. Ja. Völlig unsinnig gebraucht.
Das ist gut, dass Sie das nochmal sagen, Herr Lommatsch. Überhaupt mahnt sie immer wieder an, dass die Worte auf ihre Füße, auf ihre Bedeutung zurückgestellt werden. Auch da wieder. Und wer mitreden möchte, braucht einen aktuellen Wortschatz und sollte wissen, welche Bedeutung bestimmte Wörter für verschiedene Menschen haben. Denn Sprache geht uns alle an. Ich glaube, das ist der letzte Satz bei ihr sogar, nach dem Kreisler.
Ja, und gut abbinden will ich sagen, die Woken und die Canceler, das sind die Empörten. Sie antwortet jetzt nicht mit leiser Stimme, aber nicht mit Empörung, sondern mit Leidenschaft.
Ja, ja.
Und das macht das Buch so stark, finde ich.
Ja, ja, ja. Da kann ich gleich anschließen an meinen Band, den ich Ihnen sehr gerne ans Herz legen möchte, und zwar von Klaus-Rüdiger May, Die Kommunistin. Sarah Wagenknecht, eine Frau zwischen Interessen und Mythen. Nicht zwischen Interessenten, sondern zwischen Interessen. Die gehen über die Interessenten meines Erachtens nach quantitativ und maßgeblich hinaus. Wir kennen, so glaube ich, alle Klaus-Rüdiger May als Historiker, als Philosoph, als Germanist und natürlich auch oder vor allem als Schriftsteller, als Biograf historischer Persönlichkeiten und als Essayisten und Publizisten. Viel schreibt er zum Beispiel bei Tichys Einblick. Und nun fragt man sich natürlich, ist dies hier eine Biografie zu Sarah Wagenknecht? Man könnte sich das vorstellen, gerade weil sie natürlich jetzt in aller Munde ist mit ihrem Bündnis Sarah Wagenknecht, gerade weil wir jetzt im Wahljahr sind in vielerlei Hinsicht, natürlich die Landtagswahlen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, natürlich die Kommunalwahlen, aber vor allen Dingen natürlich die Europawahlen, von denen ich glaube, dass die eigentliche Zeigerwahl ist, gerade was den gesamtdeutschen Kontext anbetrifft. Für mich ist dieses Buch viel mehr. Es ist nicht nur eine Biografie, es ist eigentlich keine Biografie, sondern es ist vielleicht ein bisschen eine Art von chronologischer Erzählung dieser Figur, dieses Symptoms, sage ich mal, Sarah Wagenknecht. Und vor allen Dingen ist es aber eine Geschichte unseres Landes, mittlerweile Vereinigten Landes, denn die Erzählung beginnt so ungefähr 1985 und geht bis heute. Und ich habe ja gesagt, Klaus-Rüdiger May ist Biograf in vielfältiger Hinsicht und er sagt zum Beispiel auch Geschichte und Gegenwart aus der Perspektive individuellen Lebens zu erzählen, das ist für ihn von Interesse, denn Menschen machen Geschichte und Menschen werden durch Geschichte gebildet. Insofern ist natürlich eine solche Biografie auch immer ein Brennglas für Geschichte. Bei Sarah Wagenknecht war für mich von großem Interesse. Natürlich wusste ich, dass sie noch zum Ende der DDR in die SED eingetreten ist. Eine sehr staatsgläubige, junge, sehr kluge, sehr ehrgeizige junge Frau, die die Wende ganz anders erlebt hat als zum Beispiel ich. Sie ist ein paar Jahre älter. Sie hat sich während der Wende, was können wir sagen, während der friedlichen Revolution oder nach dem Beitritt oder wie auch immer. Jedenfalls hat sie sich in den ein, zwei Jahren komplett zurückgezogen. Sie hat sich nur noch der Literatur gewidmet und sie sagt, es ist die schlimmste Zeit ihres Lebens gewesen. Und das sagt sie noch heute. Ich bitte das wirklich auch im Hinterkopf zu behalten, weil dieses Buch heißt ja nicht ohne Grund Die Kommunistin. Ich glaube sehr wohl, obgleich Klaus-Rüdiger May eben auch derjenige ist, der anmahnt, die Wörter wieder auf ihre Bedeutung zurückzustellen. Und natürlich müsste man erstmal miteinander definieren, was Kommunismus überhaupt bedeutet. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass sie eine sehr maßgebliche Figur der kommunistischen Plattform gewesen ist und bis zum heutigen Tag durchaus diese Tendenzen hat. Von großem Interesse war für mich, dass sie einen sehr regen Briefwechsel zum Beispiel mit Peter Hacks geführt hat. Peter Hacks, kann man sagen, war ihr großer geistiger Mentor. Es gibt ein paar wenige sehr persönliche Passagen, die Klaus-Rüdiger May erzählt, nämlich als sie als sehr junge Frau sich an Peter Hacks wendet, der, ich sag mal, seine Hochzeit in der DDR als Literat so in den 60er, 70er, vielleicht noch Anfang der 80er Jahre hatte und dessen Stern so ein bisschen am Verglühen war. Der aber, ich möchte sagen, wir haben immer von ihm gesagt, er ist ein richtiger Edelkommunist. Mittlerweile würde ich sagen, dass er ein lupenreiner Stalinist gewesen ist. Jedenfalls an den hat sich Sarah Wagenknecht gewandt.
Als junges Mädchen
und hat ihm einen Brief geschrieben. Man kennt sowas immer aus den Erzählungen von Walser zum Beispiel. Ja? Hat ihm einen Brief geschrieben und sie hat ja nun einen persischen Vater und sie hat das also so ganz schön kalligraphisch gestaltet. Und Peter Hacks schreibt ihr zurück und sagt, also meine liebe junge Dame, ich bin ja ganz entzückt darüber, dass Sie mir schreiben, aber bitte schreiben Sie mir das nächste Mal nicht auf Persisch. Das war nicht das Ende dieser Beziehung zwischen Peter Hacks und Sarah Wagenknecht, sondern ich möchte sagen, es war der Anfang und er hat sie sehr, sehr bestärkt in ihrem politischen Tun, denn sie hat es von Anfang an nicht leicht gehabt in dieser alten Männerpartei. Und vor allen Dingen, was hier auch zur Sprache kommt, ist natürlich dieser bestehende und immer wieder aufflackernde Kampf zwischen den beiden Alpha-Tieren Gregor Gysi und Sarah Wagenknecht. Denn Gregor Gysi war natürlich bestrebt, als nämlich aus der SED, die, auch das ist wichtig, die Rechtsnachfolgerin, also damit auch, was die ganzen finanziellen Dinge anbetraf, PDS entstand, die PDS natürlich als etwas zu etablieren, was sich eigentlich von der Geschichte der SED freischwimmen möchte. Und da war natürlich Sarah Wagenknecht einer ganz, ganz anderen Auffassung, wie gesagt, innerhalb der Strömung der kommunistischen Plattform, sondern sie hat gesagt, wir müssen eigentlich wieder zurück zu dem, was die SED eigentlich mal zu Zeiten der DDR bedeutet hat. Also das ist alles hochinteressant und deswegen glaube ich, dass es ein sehr wichtiges Buch ist, ein sehr wichtiges Buch zur Stunde. Durchaus ausgehend von der Person Sarah Wagenknecht, von dem Symptom Sarah Wagenknecht und hingehend zu der Tatsache, dass es natürlich auch darum geht, sich sehr genau diejenigen anzuschauen, die in nächster Zeit und in Zukunft die Geschicke unseres Landes für sich vereinnahmen möchten. Und jetzt sage ich mal ringfrei.
Soll ich Ihnen mal den Vortritt überlassen?
Ja, er zappelt schon so.
Er zappelt, ja. Das ist natürlich auch gelesen. Das ist ein hervorragendes Buch um die Sarah Wagenknecht und vieles in der späten DDR zu verstehen, was Klaus Rüdiger May uns ja entschlüsselt. Also man könnte sagen, es ist eine intellektuelle Biografie, weil ihre Prägung, sie ist übrigens, das habe ich da erst so richtig gelernt, dass sie eine unglaublich große Goethe-Kennerin ist und Verehrerin. Naja. Es wird zumindest, ja, Klaus Rüdiger May sagte, sie hat ihn nicht so richtig verstanden, aber zumindest hat sie
sich... Aber sie hat ihn auswendig gelernt.
Sie hat sich intensiv mit ihm beschäftigt, also nicht so, dass sie was redet, wovon sie keine Ahnung hat. Wie gesagt, eine intellektuelle Biografie. Es ist eine Frau, wird auch gesagt, die wollte ja zurück zur SED, eigentlich zurück zu Ulbricht. Sie hat Honecker und die Endphase der DDR oder hat gesagt... Es ist viel zu wenig harsch gewesen, viel zu wenig konsequent. Also sie hat Honecker von links kritisiert und hat ihm vorgeworfen, dass er sich da viel zu der Opposition viel zu weit entgegengekommen wäre. Ich weiß nicht, wer das in der Opposition so mitgekriegt hat, aber Sarah Wagenknecht hat sich das zumindest so oder glaubt da zumindest dran. Und sie versucht, das ist also in diesem Porträt, sie versucht ihr Kommunistensein zu bewahren und versucht das auch zu verteidigen gegen das, was jetzt ist und wo sie sich auch nicht mehr findet. Und die Linkspartei ist zumindest, wenn man Klaus Rüdiger May folgt, für Sarah Wagenknecht längst nicht mehr das, was sie anstrebt. Also gar nicht mehr in dem Sinne politisch links und schon gar nicht auf dem Weg zum Kommunismus. Ist schon länger nicht mehr. Und sie sagt, ihrer Meinung nach ist das eben alles... Oder sind es vor allem Lifestyle-Linke, so bezeichnen sie die. Und es ist das große Problem, dass sie da einen Postmodernismus sieht. Was ist wohl der Begriff, um das ein bisschen zu erfassen, was man früher vielleicht als links bezeichnet hätte. Das trifft es nicht mehr ganz. Das ist dieser Postmodernismus mit diesen ganzen Woken-Erscheinungen. Diese Cancel Culture ist eins davon, mit diesen ganzen Opfergruppen und diesen ganzen völlig undemokratischen Dingen, dass man Minderheiten die Rechte haben und nur sie können diese Rechte einklagen. Und das hat Sarah Wagenknecht wohl als großen Gegensatz erkannt für ihr linkes Projekt und bekämpft das jetzt in ihrer neu gegründeten Partei, damit schließt das Buch auch ab, die Parteigründung, die ganz stark auf sie als Person zugeschnitten ist. Deshalb heißt es ja auch das Bündnis Sarah Wagenknecht. Das alles legt Klaus Rüdiger May hier sehr schön und sehr nachvollziehbar dar. Wie gesagt, sehr stark auf das Intellektuelle, auch Literaturgeschichte, Kulturgeschichte der späten DDR. An manchen Stellen würde man auch sagen, ob der Klaus Rüdiger May hier Dinge, die ihn selber interessieren, sehr weit ausbreitet. Was schreibt er auch mit Sarah Wagenknecht gar nichts mehr zu tun hat.
Er bereitet manchmal sein nächstes Buch vor wahrscheinlich.
Manchmal schreibt er eben über mehrere Seiten Dinge, die sehr, sehr interessant und spannend sind. Also wie gesagt, DDR-Kultur. Ereignisse und Literaturereignisse der 80er Jahre und schließt dann ab. Aber mit Sarah Wagenknecht hat das alles nichts zu tun oder sie bekam davon wahrscheinlich gar nichts mit. Das wäre vielleicht das, wenn man sagt, man sucht für einen kleinen Mangel. Ansonsten würde ich sagen, es ist ein sehr empfehlenswertes, lesenswertes Buch über die Zeit und über die Sarah Wagenknecht mit ihrem Bündnis. Auch interessant noch, das sagt jetzt, steht sie plötzlich positiv in der Mitte, während sie vor 5 Jahren, als sie dieses
Aufstehen
gegründet hat, wo doch auch verschiedene Leute, die eigentlich mit der Linkspartei politisch mit ihr gar nicht so viel zu tun hatten, dann plötzlich auch sich da zusammengefunden haben. Und das ist allerdings pressemäßig ganz schlecht behandelt worden und ist dann auch relativ schnell eingeschlafen. Und mit ihrem Bündnis Sarah Wagenknecht hat sie jetzt allerdings Erfolg im Sinne von Aufmerksamkeit und ist durchaus auch Medienliebling. Aber das liegt auch sehr stark natürlich an der Person und wie sie sich inszeniert. Und er sagte, ist keine Selbstdarstellerin, sondern sie hat eine Selbstmystifizierung betrieben und zwar schon sehr, sehr weit zurück. Also das, und sehr erfolgreich, sehr erfolgreich.
Darüber können wir dann noch reden, würde ich schon sagen.
Und ganz kurz nur, dass sie natürlich, also was ich glaube, dass sie jetzt medial eine solche Aufwertung erfährt, weil wir haben noch keinen... wir haben kein Personal, wir haben kein Programm und so weiter, liegt natürlich an der Positionierung der AfD. Ist ja vollkommen klar. Die war vor 5 Jahren eben noch eine andere. Deswegen war Aufstehen, glaube ich, auch nicht so positiv beleumundet wie jetzt das nächste Projekt von Sarah Wagenknecht.
Das ist ja positiv beleumundet, weil es eben den Platz, weil man
natürlich
vermutet, es würde den Platz wegnehmen.
Richtig, das ist richtig.
Der Grund.
Ja.
Ich habe Lob. Ich habe auch Kritik und ich habe echte Vorwürfe. Ich fange an mit dem Lob, ja. Also ich habe es sehr gern gelesen, aus vielen Gründen, die ihr auch genannt habt. Ich bin sehr neugierig geworden auf die Frau. Hat mich regelrecht fasziniert. Mhm. Ja, also ich kann so gut leiden nach der Lektüre. Auch wenn das vielleicht nicht intendiert hat. Obwohl ich kurz dachte, dass er, übrigens, er ist nicht nur, was du alles genannt hast, er ist gelernter Dramaturg, der Klaus Rüdiger May. Ne? Das ist interessant.
Auch das.
Ja, er war fast ein bisschen verliebt in sie. Also er schildert sie ist eigenwillig, sie hat Substanz, sie hebt sich ab von all den intellektuellen Langweilern, von den sprachpolizeilichen Erbsenzählern. Sie ist eine gute Analytikerin, eine solide Logikerin, sie ist sehr klug. Also
Enttäuschung. So hat die SPD geschrieben, die Alpenpravda geschrieben, also hier die Süddeutsche Zeitung, dass es eine Liebeserklärung wäre. Also da, also bei dieser Rezension kam ich.
Sorry, das habe ich nicht gelesen,
Also ganz das Gegenteil, würde ich sogar sagen, aber gut.
Ja, das ist eben der Umschlag, was dann zu meiner Kritik rechnet, dass ich es an manchen Stellen fast denunziatorisch finde. Aber jetzt erst nochmal zum Lob. Anders als Sie dachte ich, er kann sehr gut Sarah Wagenknechts Lektüren einordnen. Also Spinoza und wie heißt Brechts Svendborger Tagebuch, Aragon. Kenne ich alles nicht. Ich finde, da ist er sehr ungemein belesen und kann uns diesen Buchmarkt der 80er Jahre in der DDR sehr gut einordnen. Das hat mir sehr gut gefallen.
Kommt ja von da.
Er kommt ja von daher,
seine Basis.
Ich habe gesagt, ich führe doch ein bisschen weit vom Thema.
Nein!
Das fand ich nicht. Also ich komme erst zum Vorwurf, bevor ich zur Kritik komme. Der Vorwurf geht nämlich ganz klar an den Verlag. Also ich bin ja selbst jemand, der Texte redigiert und ich bin auch selbst jemand, der Texte. Daher weiß ich, dass Texte, wenn sie eingereicht sind, oft Fehler haben, die dieser Text eben hat. Zum Beispiel schreibt er an einer Stelle, dass für Sarah Wagenknecht Hegel vermutlich wichtiger war als Marx. 50 Seiten weiter schreibt er, übrigens wäre festzuhalten, dass Hegel für Sarah Wagenknecht womöglich... Und dasselbe schreibt er dann nochmal weitere 50 Seiten. Und sowas zieht sich durch. Und das, das kann nicht sein. Also ich habe hier so viele Beispiele aufgeschrieben.
Schreib sie ihm, es wird eine zweite Auflage geben. Ich habe das im Übrigen auch gemacht.
Ja. Naja, oder er schreibt sowas wie, nur 5 Jahre später wird die Parteigründung von Sarah Wagenknecht von den Medien mit Wohlwollen begleitet. Nur 5 Jahre später, er schreibt nicht nach was? Da fehlt einfach ein Link. Und diese Sachen häufen sich sehr. Die häufen sich so, dass es manchmal ärgerlich wird. Denn er schreibt, die Grünen, dieser ergraute Parvenu, schöne Wortfindung, aber wenn es 20 Zeilen später kommt, nochmal die Grünen, dieser ergraute Parvenu, da weiß man, da hat die Lektorin nicht geschlafen. Es gab schlichtweg keine Lektorin.
Glaube ich auch.
Ja, und das ist in meinem Europa-Verlag ja keine ganz kleine Klitsche. So. Zur Kritik mehreres. Die Polemik gefällt mir nicht. Ich habe ja vorhin gesagt, dass es für mich manchmal ins Denunziatorische geht. Er versucht dabei gelegentlich polemisch zu sein und das kann er nicht. Ich habe nichts gegen Polemik. Er schreibt zum Beispiel, ganz am Anfang kommt es vor, zitiert er irgendwas von Heribert Prantl, was der gesagt hat. Wer braucht Heribert Prantl? Das ist unangemessen. Es ist keine Polemik, die weiterführt oder die einem Lust macht. Und so sind es ein paar polemische Sachen oder sowas, wenn er schreibt, wie sie im Prenzlauer Berg lebte. Sie ist ja in Jena geboren und ist dann von ihrer Mutter in den Prenzlauer Berg geholt worden als Schulkind, ein Künstlerviertel, in dem sogar die Hunde 3 Tage Bärte trugen. macht mich sprachlich nicht an. Was soll denn das? Was heißt das, dass Hunde drei Tage
werden? Aber das würde wahrscheinlich wieder die Kritik am fehlenden oder für dich am fehlenden Lektorat.
Vielleicht. Das ist aber einbeziehen. Insgesamt so ein Stil, dass ich meine, er will dann manchmal, will er ihr sowas geben, aber es zündet aus meiner Sicht nicht. Der Herr Dr. Lommatsch hat es gesagt, dass es also das ist eine seiner Hauptthesen, die Selbstmystifikation, die keine Selbstdarstellung ist. Das hat mich geärgert. Was soll denn das heißen? Das wird für uns auch immer gesagt.
Das kann ich dir erklären.
Dass wir uns mystifizieren, dass wir uns inszenieren.
Das kann ich dir erklären.
Aber das ist doch die Rede.
Das kann ich dir erklären, entschuldige bitte. Das wird ja über weite Teile des Buches auch beschrieben, dass sie sich lange, lange Zeit eigentlich als eine Art von Wiedergängerin von Rosa Luxemburg verstanden hat. Und da gibt es eine kleine polemische Sentenz drin, da schreibt er, wir haben nur darauf gewartet, dass sie irgendwann mal anfängt zu hinken. Das ist das, was der mit der Selbstmystifizierung meint.
Das hat der Biski aber gesagt. Das war eine Bösartigkeit, da konnte sie absolut nicht leiden, zumindest dem Buch zufolge. Und das ist eigentlich,
Gysi und Biski waren die großen Gegenspieler.
Und das mit dem Hinken, das ist nun wirklich miese.
Das ist schon fies, ja.
Nee, aber kannst du mal erzählen.
Er sagt, sie akzentuiert und fokussiert auf einzelne Begebenheiten in ihrer Biografie und erzählt manches andere nicht. Ja, bitte. Bitte erzähle ich jetzt von meinem missglückten Urlaub auf Kreta anno so und so. Warum sollte ich das? Das ist völlig normal. Und das sind ja auch die Journalisten, die immer wieder auf dieses und jenes abheben. Also das fand ich ungerecht. Ich bin ein bisschen zu Freundin von Sarah Wagenknecht geworden über die Lektüre.
Das ist das Thema.
Der ungewollte Effekt, ja.
Naja, was ich natürlich noch interessant fand, wir haben gerade Biski und Gysi nochmal erwähnt, die großen Gegenspieler dieser jungen Frau, die wie gesagt aus dieser Partei was anderes machen wollten. Und Peter Hax hat mit seinem Biografen und Herausgeber des Peter Hax Werkes, wie heißt er?
André Müller.
Ja, genau. André Müller ja auch natürlich immer einen Briefwechsel geführt. Teilweise sind die Briefe hier auch abgedruckt. Und beide haben sich darüber ausgetauscht, dass Sarah Wagenknecht eben genau die richtige Person ist, um diese PDS, um diese Linke zu spalten. Und das ist ihr nun wirklich 30 Jahre später gelungen. Und wir werden sehen, wie es weitergeht.
Noch zwei Sachen. Auf Seite 208 ist der Klaus Rüdiger May im Jahr 1995. Das möchte ich auch noch ein bisschen bemängeln. Also Sarah Wagenknechts Wirken hat 1995 vielleicht erst richtig angefangen und wir haben noch 60 Seiten vor uns. Da finde ich die Gewichtung ein bisschen problematisch. Und eine zweite Sache, die ich sehr schön fand, war die Geschichte mit ihrem Mann, mit dem sie 15 Jahre verheiratet war. So ein, wie sagt man dazu, so ein Hochstapler, ja.
So ein Razzell?
Vom Typ, ja, genau. Ja.
So, du musst sofort an den denken.
So ein ganz windiger Typ, der in den Jahren des Verheiratetseins mit Sarah Wagenknecht drei Kinder mit drei Frauen gezeugt hat. Und die ist aber verliebt in den und auf so eine romantische Art und fährt immer zu ihm, wo er da in seinem Exil in Irland sitzt. Das ist eine Geschichte, die also... Ach,
aber ein bisschen tragisch eben auch,
natürlich,
ne?
Natürlich tragisch, aber schön, ja. Und von mir nicht gewusst, nicht gekannt.
Haben wir schon ganz schön lange drüber gesprochen. Wollen Sie noch was sagen, Herr Lommatsch?
Soll ich noch was sagen? Ich habe noch so viel zu sagen.
Na, aber dann machen wir Schluss. Dann kommen wir zu Ihrem.
Ich finde das schön, dass er am Ende, also irgendwie trifft jetzt sie ja von der Linkspartei und diesem ganzen SPD, Grünen, Linken weg. Aber auf der anderen Seite ist sie natürlich links und dann hat ja das Großherz davon schon gesagt, dass sie hat das große Problem, dass sie sagt, dieser Postmodernismus, von dem die ganzen Linken inzwischen auch befallen sind, oder dem sie sich unterworfen haben, den sie leben, das ist nicht das ursprünglich Linke, aber er kommt dann zum Schluss trotzdem nochmal, schlägt er den Bogen. Wenn Sarah Wagenknecht die Regierung kritisiert, also die Ampel natürlich jetzt hier, hat man es mit einem handfesten Familienkrach zu tun. Ja. Also sie sagt, sie ist, wurde ja auch schon gesagt, dass sie jetzt eher vielleicht doch rechts ist. Nein, sagt er, das ist natürlich alles Unfug.
Das sind nur ganz wenige Überschneidungen und ich habe nicht ohne Grund gesagt, dass solche Bücher auch dazu da sind, etwas genauer hinzuschauen.
Du
darfst gleich das allerletzte Schlusswort haben. Aber apropos Ampelregierung, da sagt er auch was Unmögliches. Der eigentliche Grund für den Niedergang Deutschlands findet sich im Kampf der Ampelregierung gegen die Realität. Wann ist denn der Mann aufgewacht? Der Niedergang Deutschlands begann mit der Ampelregierung. Da schlage ich mir schon ein bisschen an.
Ein alter CDU-Mann, entschuldige. Ja. Also,
Susanne, dein Schlusswort.
Ich habe ihn ja gefragt, und zwar so ein bisschen ketzerisch, als er bei uns zu Gast war bei der Veranstaltung, habe ich gesagt, so, und zum Ende wird doch bitte der Klaus-Rüdiger May uns nochmal alle Termine sagen, wo er jetzt überall auftritt. Bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, bei der Heinrich-Böll-Stiftung, bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sagt er, bei der Konrad-Adenauer-Stiftung war ich schon. Genau. Ja, also wie gesagt, ich empfehle von ganzem Herzen, eben weil es ein Bild der Zeit ist, weil es ein Bild einer doch besonderen Frau ist, die, wie gesagt, so glaube ich, in die Geschichte als Symptom unserer Zeit eingehen wird. Klaus-Rüdiger May, die Kommunistin. Jetzt kommen wir zum letzten.
Am Zug. Ich habe hier ein schmales Buch. Es ist nicht schön, aber sehr empfehlenswert und sehr lesenswert. Von Stefan Kraftschick, Gelöste Stimmen. Berichte vom Widerstehen in der DDR, zu Papier gebracht von Stefan Kraftschick. Stefan Kraftschick, selber prominent in der DDR-Opposition, Kritiker, hatte in der DDR Berufsverbot, ist 1988 aus der DDR abgeschoben worden, rausgeekelt worden aus seinem eigenen Land, wie er hier auch schreibt. Liedermacher, Schriftsteller, Dichter. Als Liedermacher übrigens sehr, sehr schöne poetische Texte auch. Hier in dem Buch hat er Stimmen versammelt von Menschen, die in der DDR gegen den Strom geschwommen sind und die entsprechend Schwierigkeiten hatten. Kleinere Schwierigkeiten, meist sehr große Schwierigkeiten. Es geht sehr, sehr viel um Menschen, die inhaftiert waren, die dann in die Bundesrepublik gekommen sind, meist durch Freikauf. Ist auch immer ein gutes Thema, mal wieder aufzubringen, dass die DDR Menschen ins Gefängnis gesperrt hat und dann von der Bundesrepublik hat freikaufen lassen, beziehungsweise damit sogar schon gerechnet hat, dass Menschen gekauft wurden. Mhm. Diese Stimmen, die Stefan Kraftschick hier versammelt hat, die er in kleinen Texten darstellt, beziehungsweise es werden Texte präsentiert, die Monologe sind, kleine Monologe, kleine Dialoge, oft sehr kurze Texte, manchmal längere Schicksale, Erlebnisse, sehr viele Gefängniserlebnisse sind dabei. All das muss man auf sich wirken lassen. Das ist atmosphärisch sehr, sehr dicht. Es ist nicht gerade aufbauend, diese Dinge zu lesen. Es ist ein Bild über die Situation, die unter einem totalitären System herrscht, einem totalitären System wie der DDR, die das Totalitäre zwar nicht ganz durchsetzen konnte, aber zumindest den Anspruch erhoben hat. Die dargestellten Texte sind sehr unterschiedliche Menschen, unterschiedliches Lebensalter. Man wundert sich manchmal, was in der DDR so alles justiziabel gewesen ist. Da gab es zum Beispiel staatsfeindliche Verleumdung war justiziabel oder strafwürdiges Zusammentreffen oder staatsfeindliche Hetze. Ist interessant, das ist sozusagen mein Lieblingssatz aus dem Buch, ein Satz eines Vernehmers, der einem Inhaftierten angeht, sagt, Trieselmann, auch die Wahrheit kann staatsfeindliche Hetze sein. Ja. Das ist schon bemerkenswert, dass es alles gab. Oder es gibt eine Geschichte von jemandem, der hat Bücher verborgt, Bücher, die in der DDR nicht gern gesehen waren. Verboten, interessanterweise, war gar kein Buch. Also es gibt keine Liste, wo verbotene Bücher draufstehen. Aber jedem war klar, natürlich, die sollten nicht gelesen oder weitergegeben werden vor allem. Und da stand jemand vor Gericht, weil die subjektive Komponente der Tat eine Rolle spielte. Also er hat Bücher verborgt, weiter nichts getan als Bücher verborgt. Aber da ihm unterstellt wurde, damit aufwiegeln zu wollen, gab es entsprechend eine Verhaftung und hinterher auch eine lange Haftstrafe. Thematisiert werden Ausreisewillige, vor allem aber auch Leute, die überhaupt nicht ausreisen wollten, die einfach nur Kritik geübt haben an dem DDR-System, teilweise auf eine Art und Weise, wo man sagen würde, das ist doch völlig harmlos gewesen. Also die Bilder gemalt haben, einer hat Bilder gemalt in Form von Karikaturen. Ein anderer hat als Lehrling ein Plakat gemalt mit, was hat er aus dem ZDF, aus dem Westfernsehen, mit den Mauertoten. Das hat ihn damals beschäftigt als jungen Menschen, hat ein Plakat, ein A3-Plakat gemalt, hat es mit in seinen Betrieb zur Lehrstelle genommen. Das wurde noch nicht mal irgendwo aufgehängt, das war noch zusammengerollt. Aber ein Kollege, der schreibt auch ausdrücklich, kein IM gewesen ist, aber eben ein Spitzel, hat diese Worte Mauer und Tote irgendwie gesehen, auch in dieser Plakatrolle. Und das hat gereicht, um zu denunzieren. Also er hat Mauer und Tote immer in Zusammenhang, war immer im Zusammenhang mit der DDR-Mauer zu sehen und als Kritik da quasi ist sofort erkannt worden, ist erst angezeigt worden, als sehr junger Mensch dann verhaftet worden. Dann sehr tragisch, weil ihm dann eine Terrorgeschichte angehängt worden ist, dass viele Straftaten, die da in dem Fall in Erfurt begangen wurden, die die Polizei, die Staatssicherheit nicht aufklären konnten, die sind ihm dann angehängt worden. Er hat am Ende 4 Jahre, 3 Monate Gefängnis dafür bekommen. Sein Freundeskreis ist quasi als Bande hinterher identifiziert worden, was absoluter Blödsinn gewesen ist. Also er hat sich nichts weiter zu Schulden kommen lassen, als dass er eben oppositionell eingestellt war und dieses Plakat gemalt hat. Also weiter ist es nichts gewesen, ist lange ins Gefängnis gekommen. Es gibt weitere Geschichten, dass jetzt keine Gefängnisfolge hatte, aber immer eine Entlassung von einer Kindergärtnerin, die diese durchmilitarisierte, wirklich widerlich durchmilitarisierte DDR, wo auch schon Kleinkinder einbegriffen waren und im Gefängnis mit Plastisoldaten und Panzern spielen sollten. Und die Kindergärtnerin hat, fast witzig, hat diese Panzer mit nach Hause genommen und die Soldaten hat sie gelb gemalt und hat gesagt, das ist jetzt die Post. Und dafür ist sie allerdings entlassen worden dann. Oder es gibt auch sehr tragisch im Frühjahr 1961 die Geschichte eines auch jungen Mannes, der auf der Leipziger Frühjahrsmesse 61 noch vor dem Mauerbau in Kontakt kommt mit der Firma Steinway, die ihn da nach Hamburg in eine Lehre holen wollen, also Flügelbau, und er ist begeistert und möchte dort halt seine Lehre machen, wird denunziert die DDR, von seiner Freundin, wie sich tragischerweise herausstellt, die DDR will ihn da behalten und er wird dann in eine TBC-Station gebracht, zu wirklich TBC-Kranken, eben unter der Vorgabe oder unter der Unterstellung, er hätte TBC und wird dort quasi nicht inhaftiert, aber eingesperrt, und zwar so lange, bis dann die Mauer gebaut ist und sich das mit seiner Lehrstelle erledigt hat. Das ist ja doppelt. Also einerseits wird ihm diese Möglichkeit verweigert, die Lehre zu machen. Auf der anderen Seite wird er ja in eine TBC-Station gebracht, wo er sich hätte ja noch wirklich anstecken können. Eine Reihe von solchen Geschichten werden hier in diesem Buch präsentiert. Ist teilweise schwer verdaulich, aber man muss immer wieder daran denken, was solche Systeme ausrichten können. Und auch der Kommunismus. Und dann nochmal ganz kleine Anleihe bei Klaus Rüdiger May, der auch nochmal betont, kein Kommunismus ohne Gulag. Und da muss man vielleicht auch hier dran denken, wenn man dieses Buch liest.
Zunächst danke fürs Buch. Ich hätte es nie angerührt, eben wegen dieses Titels Umarmung und gelöste Stimmen. Das klingt für mich alles und sieht auch psychotherapeutisch aus. Es gibt auch keine gelösten Stimmen, sondern nur gelöste Zungen oder eine gelöste Stimmung. Aber das Buch, es bleibt einem lesend die Spucke weg. Ich habe ein paar formale Einwände, aber vielleicht sagst du erst mal was, Susanne.
Also der Titel gefällt mir sehr gut, weil gelöste Stimmen bedeutet ja, dass sie irgendwann sprachlos waren, also dass sie irgendwann ihre Stimme nicht benutzt haben. Und auch das kommt ja immer wieder in diesem kleinen Büchlein bei diesen Erfahrungsberichten vor, dass man damals als Politischer eben auch mit wirklichen Kriminellen zusammengesperrt worden ist. Und ich kann mich gut erinnern, dass in meiner Kindheit schon auch davon gesprochen worden ist. Also ich wusste nicht, dass es politische Gefangene gab als Kind, ja. sondern für mich waren diejenigen, die im Knast waren, das waren halt Kriminelle. Ja? Worauf ich hinaus will, wenn jemand bereit ist, darüber zu sprechen und jetzt mal unabhängig davon, dass man vielleicht auch mahnen möchte, ja, also dass die Stimme erstmal gelöst wird, dass sie erstmal wieder zum Tragen kommt, dass sie erstmal bereit ist, wieder eine solche Geschichte zu erzählen, weil die Geschichten sind ja eben die eigene Biografie und sie sind geprägt von Enttäuschung, auch menschlichen Enttäuschungen. Sie sprachen ja davon, wenn jemand denunziert wird. Und sie sind natürlich auch geprägt von, ja, von Misserfolgen. Wie zum Beispiel bei diesem, der da bei Steinway diese Lehre hätte beginnen können. Ja? Also sich mit der eigenen Biografie auseinanderzusetzen, selbst wenn die eben teilweise in einem anderen gesellschaftlichen System abgelaufen ist, bedeutet eben auch immer, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen.
Weil das jetzt so klingt, als wären das traumatisierte Stimmen. Die sind sicherlich traumatisiert.
Natürlich sind die traumatisiert.
Aber es sind vor allem sehr tapfere Menschen. Also der Ton ist auch oft so tapfer.
Aber das Trauma, glaube ich, wird im Leben nicht mehr abgetragen werden können. Es sei denn, man erzählt immer wieder darüber. Und es hören einem auch ein paar Leute zu. Also insofern ist dem Stefan Kraftschick, der ja nun eben auch aus dem Widerstand gekommen ist, ist dem wirklich sehr, sehr zu danken, dass er derjenige gewesen ist, der eben diese Geschichten auch aufgeschrieben hat. Weil es sind ja auch ganz viele dabei, die, sagen wir mal, keine Intellektuellen sind, die hätten jetzt diese Geschichten nicht aufschreiben können, aber sie können sie erzählen.
Ja. Ergänzen wäre vielleicht noch, es gibt ein kleinerer Teil, es geht auch um Verrat, also es gibt auch einen Monolog von jemandem, der dann eben doch sich offenbar von der Stasi anwerben lässt, vom Staatssicherheitsdienst. Man soll nicht so, nach meinem Befürhalten, nicht so Stasi sagen, das klingt ein bisschen verniedlichend. Also vom Staatssicherheitsdienst, vom MFS anwerben lässt und der dann eben reinrutscht und sagt, er hatte dann dafür eben Privilegien in Form von, dass er Autoersatzteile bekommen hat, die sein Nachbar nicht bekommen hat. Also lächerliche Dinge. Und er hat den ersten verraten und den zweiten denunziert. Und bei dem dritten merkt man das schon gar nicht mehr so sehr.
Da tut es dann nicht mehr weh.
Es ist aber ein hervorragender Ort, das darzubieten. Also dieser Dialog, ja, könnt mich doch eigentlich mal, warum habt ihr das nicht selber, Monolog, warum habt ihr das nicht selber so gemacht? Also auch das kommt in dem Buch vor. Oder verwiesen wird auch auf den Wolfgang Schnurr, der ja in Wendezeiten seiner friedlichen Revolution eine sehr große, prominente Rolle gespielt hat. Vielleicht sogar noch Ministerpräsident der DDR nach der ersten freien Wahl geworden wäre, wenn nicht vorher herausgekommen wäre, dass er über 25 Jahre für die Staatssicherheit gearbeitet hat und Vertrauensanwalt für eben Oppositionelle gewesen ist. Und alles, was sie ihm gesagt haben, Brühwarm weiterberichtet hat. Hier ist eben auch eine von diesen Situationen, dass einer Zahlen über Strahlenbelastung in der DDR nach Tschernobyl bei sich zu Hause hatte, ist verhaftet worden. Das wurde ja in der DDR beschwiegen, dieses Tschernobyl-Unglück und diese Gefahr, die da davon ausgehen könnte. Der hatte die Zahlen zu Hause, ist verhaftet worden, sagt dem Wolfgang Schnurr als seinem Anwalt, er soll dafür sorgen, dass diese Sachen nicht bei einer Hausdurchsuchung gefunden werden und er soll sie doch bitte zuverlässig beiseite schaffen. Und er hat natürlich ihm ist nichts Besseres eingefallen, als sie sofort dann eben der Staatssicherheit zu übergeben. Und auch diese Dinge kommen im Buch vor, sind aber meistenteils Geschichten eben von Leuten, die widerstanden haben oder einfach nur gegen den Stachel gelögt haben. Manches ist hat fast ein bisschen was Komisches, als zum Beispiel bei einem Jugendlichen auch geklingelt wird und seine Mutter brüllt dann durchs ganze Haus, hier sind Leute, die unterstellen dir staatsfeindliche Aktionen oder du sollst was Staatsfeindliches getan haben. Und die Staatssicherheit ermahnt die Mutter dann nicht so laut, nicht so laut. Und wie dann rauskommt, hat er mit seinen Kumpels darüber sinniert, dass man nach Madagaskar gehen müsste oder sowas Ähnliches. Und auch das war ein Grund, zumindest bei jemandem nachzufragen und vorstellig zu werden.
Ja, formal hatte ich noch überlegt, vor vielen, vielen Jahren hatte ich mal ein Projekt geplant über Großfamilien, also über Familien, die mehr als vier Kinder haben. Hatte auch mehrere Familien zusammengekriegt, aber die wollten dann nicht mit Gesicht auftreten. Und das fand ich nicht gut und habe es gelassen. Genauso jetzt mit unserem neuen Buch, was jetzt nächste Woche rauskommt, Meinung, Pranger, Konsequenzen. Das hatte unsere gemeinsame Freundin Bettina Gruber zunächst als Projekt gehabt. aber hat auch, die Leute wollten anonym bleiben, Leute, denen heute was widerfahren ist, dafür, dass sie ihre Meinung gesagt haben. Und da habe ich gesagt, das können wir nicht machen. Man braucht Gesichter. Man braucht Gesichter, sonst kommt der Verdacht auf, es sind Strohmänner. Man braucht am besten sogar ein Foto, aber wenn nicht, dann einen klaren Namen, was hat er gemacht? Das hat mir ein bisschen gefehlt. Es hat mir ein bisschen gefehlt, dass da keine...
Sind ja zum Teil die zum Namen.
Teil, ganz wenig.
Steht ja
ganz
immer
wenig,
da, Jörg Trieselmann erzählt.
Ja, wir wissen aber nicht, was er gemacht hat, wo er gewohnt hat und welche Funktion er hatte. Und
die Leute lassen sich teilweise auch googeln. Wenn das,
ja, aber etlich ist es...
durchaus Leute, die nicht hochprominent sind, aber die durchaus
bekannt sind. Der Trieselmann ist doch gemeinsam mit seiner Frau... die Betreiber vom Stasi-Museum in Berlin,
Zum Beispiel.
Wäre schön gewesen, das hier zu lesen, dass er in der Funktion ist.
Insofern ist es vielleicht auch ein Stück literarisches, weil
es finde
ich auch gut mit dem, dass diese Monologe eben auch völlig anonym, wo einfach bloß Ich-Erzähler bietet was da und es steht aber nicht da, wer es ist. Teilweise nicht mal klar, also Mann, Frau...
Ich hab ja schon gesagt, ich musste sehr schlucken bei der Lektüre. Ich habe es parallel gelesen zu unserer Vorleselektüre mit meiner jüngsten Tochter, der Tunnelbauer. Ist auch eine wahre Geschichte von einer Jugendbuchautorin Maya Nielsen aufgeschrieben. Und man weiß das, man hat das alles schon gehört, aber das nochmal so vorgeführt zu bekommen, so auch in die Situation, in die Lage reinversetzt zu werden, das war schon heftig. Da habe ich mich ganz kurz gefragt, also bei uns im Dorf heißt es immer so, DDR war krass, war schlimm, aber was wir heute erleben, ist alles viel schlimmer. Stichwort Corona und so weiter. Ihr seid ja die geborenen Ossis, ich bin ja nur eine Wahl-Ossi. Ja. Ist das so? Also ich meine, heute kommt man nicht in den Knast für ein Plakat, was man gemalt hat, oder? Ja. Es werden keine Kinder, na gut, es werden vielleicht, es gibt schon auch Kindswegnahmen, aber in dem Maße, in dem das passiert ist, diese Grausamkeit, man kann doch nicht sagen, dass heute die Macht, nur weil sie psychologischer agiert, dass die schlimmer wäre als in der DDR, das kann man doch auf keinen Fall sagen.
Ich glaube, man muss das unterscheiden. Also die DDR ist eben nicht kompatibel beziehungsweise nicht in allem vergleichbar mit der Gesellschaft, in der wir heute leben. Also das Subtile und natürlich auch das Merkantile ist natürlich heute viel, also es ist die primäre Art der Ausgrenzung beziehungsweise der Sichtbarmachung von Leuten, die im Widerstand sind, wenn man sie denunziert zum Beispiel, wenn man ihnen eben ihren Lebensunterhalt damit wegnimmt. Das hat zu DDR-Zeiten nicht die große Rolle gespielt. Zu DDR-Zeiten konnte derjenige, der aus seiner Arbeit rausgeflogen ist, konnte immer noch als Friedhofsgärtner oder als Müllmann und so weiter. Das war ja nicht erstrebenswert, wenn ein Akademiker auf einmal Friedhofsgärtner sein musste, nur weil er bestimmte Dinge gesagt hat, die er für seine Wahrheiten gehalten hat. Insofern ist natürlich der Vorwurf, dass wir immer alles miteinander vergleichen würden, ist insofern richtig. Aber wir tun es ja gar nicht. Wir erinnern uns nur. Wir erinnern uns daran, wie totalitäre Tendenzen entstehen können, wie die Instrumente der Unterdrückung immer die gleichen sind. Das ist das, was wir immer wieder aufs Neue anmahnen. Wir wissen, wie sich das damals angefühlt hat. Und wir haben die feine Sensorik dafür, wie es sich eben auch heute anfühlt. Nur, dass man, wie gesagt, dass es vielleicht viele Menschen gibt, die heute eher mit ihrer Meinung hinterm Berg halten, weil sie zum Beispiel Beamte sind oder weil sie noch einen Kredit laufen haben. Also alle diese materiellen Dinge, wir leben in einer anderen Gesellschaft als in der DDR. Wir leben in einer Gesellschaft, die vornehmlich materiell ist. Wenn Leute zu mir sagen, ja, also Frau Dagen, was wollen Sie denn? Es geht uns doch gut. Dann frage ich die immer, wie genau meinen Sie das? Meinen Sie das materiell oder meinen Sie das ideell? Ich sage, ich glaube nicht, dass es uns gut geht. Und dann sind sie mal kurzzeitig irritiert und dann kann man eventuell ins Gespräch kommen über diese zwei unterschiedlichen Dinge, die eben da in meinen Augen eine wesentliche Rolle spielen. Ja, die Erfahrung, auch das ist natürlich etwas, was alle drei Bücher ja irgendwie auch miteinander verbindet. Ja? Das ist unsere Erfahrung. Zu DDR-Zeiten wurde gesäubert, es wurde geschwärzt, es wurde weggeschnitten oder es wurde gar nicht erst veröffentlicht. Ja? Gut, bei Sarah Wagenknecht sind Tendenzen, die ich auch, wie gesagt, als stalinistisch, als totalitär, als hochproblematisch erachte, obwohl wir durchaus Schnittmengen haben, aber es sind eben nicht sehr viele. Und eigentlich kann ich dazu gar nichts sagen. Also da bleibt mir echt mal wieder die Spucke weg.
Zum Schluss hier nochmal ganz kurz zu dem Vergleichen. Also vergleichen heißt eben nicht gleichsetzen, alter Hut. Aber man kann auch sagen, wenn man sich solche Dinge anguckt, die hier passiert sind, zurückdenken an die DDR oder Kenntnisse darüber vermittelt kriegen, man kann auch den Satz wäre den Anfängen irgendwo mit dahinstellen.
Wäre dem Ende.
Dann sind wir durch mit unseren drei Titeln, oder?
Es war schwere Kost heute.
War schwere Kost, hat Spaß gemacht.
Gute Kost.
Genau.
Danke nochmal fürs Hiersein, Dr. Lommatsch.
Ich habe nichts mehr.